Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir haben diesmal wieder ein endoskopisches Thema, und zwar stehen ja die neuen Endoskopie-Leitlinien ins Haus. Und ich heiße Ulrike Denzer aus Marburg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo auch von mir.
Ja, Uli, du bist ja schon Stammgast und du musst immer bei den Leitlinien dann den Kopf hinhalten. Wir haben uns gedacht, wir machen vielleicht eine generelle Bemerkung und gehen aber dann ins Kolon und in die Polypektomie, immer ein heißes Thema. Wenn man sich jetzt an so Leitlinien heranwagt, dann gibt es ja drei Kategorien: kann, sollte und soll. Jetzt ist kann, was hältst du denn von kann, Uli?
Also eigentlich sollte man kann vermeiden, wenn es geht. Also wir haben uns in der Leitlinie diesmal auf die Fahnen geschrieben, dass wir die Kann-Empfehlungen möglichst rausstreichen. Weil Kann hat keinen Nährwert und hilft auch niemandem, eine definitive Entscheidung zu treffen. Und wenn die Evidenz nur für Kann reicht, dann ist es eigentlich auch keine Empfehlung. Insofern haben wir die Kann-Empfehlungen, ich hoffe, fast alle eliminiert und diese Empfehlungen dann eher in den Hintergrundtext verschoben als Kommentar, weil wir das für nicht zielführend gehalten haben.
Das heißt, eine Kann-Empfehlung, da kann man die Literatur beschreiben und sagen, hier gibt es keine Empfehlungen.
Ja, eigentlich ist das so.
Gut.
Dann kann man es machen oder man kann es auch lassen. Also das bringt niemanden wirklich weiter.
Das finde ich im Sinne von less is more schon mal gut. Und jetzt ist aber noch die Frage zwischen sollte und soll. Ist das der Evidenzgrad, dass wenn man eigentlich keine Evidenz hat, aber trotzdem denkt, es sollte so sein, dann sagt man sollte?
Also wenn man soll sagt, dann ist die Evidenz wirklich hoch. Also dann haben wir einen hohen Evidenzgrad, dann haben wir auch entsprechend hochwertige Studien, randomisiert, kontrolliert am besten oder auch Meta-Analysen, die du ja nicht so magst, weiß ich, aber...
Das kommt darauf an, auf was sie beruhen.
Die sind ja trotzdem im Evidenzlevel. Ne? Wenn man sollte sagt, hat man gewisse Evidenz, aber eben nicht die hochwertigste vom Grading her.
Und dann ist ja überhaupt mit der Evidenz, es gibt ja viele Leitlinien, wenn man sich so die ESGI-Leitlinien so durchschaut, dann gibt es ja zu 90% low oder very low Evidenz.
Das ist auch ein Problem, das wir in der Endoskopie häufig haben, ne? Dass wir eben Evidenz auf Studien aufbauen, die eben eher low oder middle class sind und dass wir eben nicht für alles wirklich die prospektiv randomisiert kontrollierten Studien haben.
Aber kann man denn aufgrund von wirklich niedriger Evidenz dann tatsächlich den Leuten was Justiziables an die Hand geben?
Wäre mit Vorsicht zu genießen. Auch da ist dann die Empfehlungsstärke schon entscheidend. Jetzt habe ich die ESGI-Leitlinie nicht vom Wording her gerade vor mir, ob die eine Unterscheidung in diese drei Gruppen kann, sollte, soll machen. Da wäre ich vorsichtig.
Nein, die haben immer einen Übereinstimmungsgrad, der ist meistens ja ziemlich hoch, also zumindest häufig, und der Evidenzlevel ist fast immer niedrig oder sehr niedrig. Deswegen.
Da sind manche sicherlich auch mehr dann Expertenmeinung, aber das muss man sich deswegen auch im Einzelfall dann anschauen.
Gut, also das vielleicht so ein bisschen als Warnung vorab. Was man da macht, wenn man vor dem Richter steht, ist ja eine andere Frage. Wir gehen jetzt direkt in die Koloskopie, in die Polypektomie rein. An einem bin ich ein bisschen hängen geblieben. Das ist die Spasmolyse, die da als eigenes Kapitelchen erscheint. Sie können und strenge Indikationsstellungen und so.
Die Spasmolyse mit Buscopan ist jetzt einer etwas strengeren Indikationsstellung anempfohlen worden, was daran liegt, dass wir bei älteren Patienten häufig kardiologische Probleme generieren können, wenn wir mit Butylscopolamin die Spasmolyse initiieren. Da kann es schon mal passieren, dass Patienten dann eben tachykard werden und dann die Pumpfunktion bei einer eingeschränkten Ejektionsfraktion nicht mehr ausreicht und die gehen dann mit dem Druck runter etc. Deswegen sollte man das zumindest vorsichtig handhaben. Da gibt es von der kanadischen Gesellschaft ein Positionspapier, die sich gegen den Gebrauch von Butylscopolamin bei der Koloskopie und Gastroskopie aussprechen. Ich denke, das ist schwierig, das als generelles Kontraindikation zu formulieren, weil wir es einfach manchmal auch brauchen. Also haben wir da eine Sollte-Empfehlung draus gemacht, zumal es ja jetzt auch keine Daten gibt, in wie häufig, bei welchem Patientenkollektiv Nebenwirkungen auftreten. Wenn ich jemanden gesunden habe, herzgesunden, dann wird dem wahrscheinlich ein bisschen Buscopan nicht schaden. Wenn ich einen älteren Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen habe, dann sollte ich da vorsichtig sein. Es ist speziell hier als sollte Empfehlung aufgrund des Nebenwirkungsprofils empfohlen, es hinsichtlich der ADR nicht mehr zu verwenden. So. Also ganz speziell für die Indikation.
Hinsichtlich was auch immer. Aber ich kenne schon den einen oder anderen Kollegen auch aus der Praxis, der das sehr gerne macht. Wir werden ja mal sehen, was da für Reaktionen auf dem Podcast kommen. Also es gibt so einen kleinen roten Punkt auf dem Buskopan.
Zumindest für die Indikation Erhöhung der Detektionsrate im Rückzug bei der Koloskopie.
Und welche Indikation ist dann besser? Die Polypektomie oder?
Also ich glaube, eine schwierige Polypektomie oder auch bei der ERCP braucht man es ja manchmal auch. Bei entsprechender Nutzen-Risiko-Abwägung. Das würde ich so sehen. Wir haben Daten, die zeigen, dass Glucagon im Prinzip nicht so gut wirkt. Und dann gibt es noch eine aktuelle Meta-Analyse zur endoluminalen Gabe von Pfefferminzöl. Also die zeigt einen nicht signifikanten Benefit bezüglich Spasmus und Peristaltik, also auch nicht durchschlagend. Aber davon wurde immerhin die ADR positiv beeinflusst, aber es waren 5 heterogene Studien, die inkludiert waren. Also wir haben es mal zumindest erwähnt und hier sehe ich tatsächlich noch eine Kann-Empfehlung in dem Kasten. Die endoluminale Gabe von Pfefferminzöl ist als unkritisch zu erachten und kann erfolgen. Also jetzt muss ich sagen, die hätten wir auch rausstreichen müssen, die Empfehlung. Wegen der Kann-Empfehlung.
Gut, also Spasmolyse mit Vorsicht.
Mit Vorsicht. Man muss sich den Patienten anschauen, Vorerkrankungen anschauen.
Aber da muss man natürlich sagen, wenn es jetzt bei der Abtragung schwierig wird, dann nicht noch Adrenalin reinspritzen, ne? Wenn man schon Buscopan geben muss, oder?
Auch da haben wir keine Empfehlung zu gemacht. Da kann ich jetzt nur meine persönliche Meinung zu sagen und ich benutze es nicht, das Adrenalin bei der Abtragung grundsätzlich nicht, genau aus dem Grund. Also weil da auch wieder nur persönliche Meinung, sieht man schon ab und zu mal Kreislaufreaktionen, Blutdruckreaktionen.
Nein, absolut. Wir machen ja viel größere Resektionen in Narkose und die sagen einem das dann immer sofort. Habt ihr jetzt Adrenalin verwendet?
Genau.
Und das stimmt meistens. Gut, Uli, also das war dieser Punkt, Spasmolyse. Jetzt gehen wir zur Polypektomie. Die erste Gruppe ist die der kleinen Polypen, entweder der winzigen bis 5 mm oder der kleinen bis 1 cm, das sind ja die non-advanced Adenomas und so weiter, oder Polypen. Hat sich da viel geändert und was sind da die Trampelpfade?
Eigentlich hat sich da nichts geändert. Also das haben wir ja schon mal, wenn ich mich erinnere, in einem Podcast besprochen, in Schwerpunkt auf die Kaltschlingenabtragung. Also für die kleinen Polypen hat sich nichts geändert. Zu dem, was wir damals schon gesagt haben, bis 3 mm kann mit der Zange abgeknipst werden. Und das ist vielleicht eine Botschaft. Über 3 mm zeigt sich eine höhere Rate an inkompletten Resektionen mit der Zange. Und deswegen ab 3 mm plus sollte man eine Schlinge nehmen. Und das wäre dann ja idealerweise eine Kalt- oder eine Hybridschlinge, weil ich möchte ja nicht jeden kleinen Polypen unterspritzen, um den dann abzutragen. Und da sind wir bis 10 mm auf jeden Fall in der Kaltschlingenresektion im guten Rahmen. Und zwischen 10 und 20 mm sind wir so ein bisschen in der Zone, wo man auch sagen kann, kann man kalt oder kann man heiß machen. Da gibt es keine großen Unterschiede, was die Residuen oder die inkomplette Resektionsrate angeht.
Habt ihr euch eigentlich apropos Größe und Zange und klein und so, ich habe mal eine unserer Zangen nachgemessen, das waren 7 mm, ganz distal. Da ist ja ein 3 mm Polyp, der verschwindet ja dann völlig in dieser Zange. Habt ihr denn irgendwas zur Messung gesagt, wie man misst oder dass man misst? Oder?
Ja, die Messung ist eine schwierige Frage. Wenn man eine normale Zange hat, kann man natürlich anhand der geöffneten Zangenbranchen messen. Ich glaube, mit deinen 7 mm hast du doch sicherlich, war das nicht eine Jumbo-Zange dann oder war das eine normale Zange?
Nee, das war unsere normale Zange. Ich war sehr überrascht, muss ich sagen.
Also dann sollte man sich die normale Zange nochmal angucken und als Vergleich nehmen. Andere Messmöglichkeiten sind ja noch nicht ubiquitär verfügbar. Wir kennen ja die KI-Möglichkeit von einer bestimmten Endoskopiefirma, aber auch das ist ja noch nicht im Routinebetrieb. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man automatisches Messtool hätte für die ganzen Polypen.
Ja, die misst ja vorerst, glaube ich, nur in Kategorien. In den meisten Studien steht ja, ob es stimmt oder nicht, dass das mit der geöffneten Schlinge gemessen wurde. Machst du das?
Also wenn ich die 10 mm Schlinge nehme, die Kaltabtragungsschlinge, dann schaue ich schon mal, der Querdurchmesser ist ja dann die 10, dann schaue ich schon mal, ob ich ungefähr richtig liege. Mhm. Ja. Aber es ist ja auch meistens dann ein Schätzwert. Man nimmt auch ein bisschen mehr Gewebe mit, außerhalb des Polypen gesundes. Also man kann aber gucken, in welchem Range man ungefähr ist.
Aber ihr habt natürlich weder eine Kann- noch eine Sollte- oder Soll-Empfehlung für die Größenmessung drin?
Dafür haben wir keine Empfehlung abgegeben, weil ich glaube, da kann man auch im Moment keine abgeben, weil es einfach ein Schätzwert ist.
Okay, also.
Bis wir nicht KI haben zu dem Thema, dann glaube ich, wird es besser.
Hoffentlich. Also wir gucken. Es gibt ja auch diese witzige Methode mit dem Wasserstrahl und so. Also ich glaube, da tut sich einiges in Zukunft. Also bis 10 haben wir abgefrühstückt. 10 bis 20 eigentlich fast auch schon. Es kann kalt oder heiß sein.
Ja, kann kalt oder heiß sein. Da tut sich nicht viel. Da muss man manchmal konvertieren, weil man doch zu viel drin hat und dann geht es nicht ab mit der kalten Schlinge. Das kennt man ja. Und wenn man eine Hybridschlinge hat, kann man es auch heiß abtragen.
Da gibt es wahrscheinlich ja auch keine evidenzbasierte Empfehlung. Was machst du denn derzeit für diese Zwischenkategorie? Das sind ja schon Advanced Adenomas, aber noch keine großen. Die Großdefinition beginnt ja erst ab 20, ab 2 Zentimeter. Wie machst du es jetzt? Mal weg von der Leitlinie oder vielleicht auch nach der Leitlinie?
Also wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das alles in eine Schlinge, dann nehme ich auch die Kaltschlinge. Und das geht ja manchmal dann auch bei Polypen bis 15. Ich habe mich ja immer verwehrt, wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich muss jetzt piecemeal arbeiten, dann mache ich lieber heiß, weil ich dann unterspritze. Und also das ist jetzt eine persönliche Meinung, die aber vielleicht bei den Polypen über 20 mm dann in den Studien schon bestätigt wurde. Wenn ich mit Strom abtrage, habe ich einfach einen besseren Schutz vor Rezidiven. Das ist meine Meinung, sobald ich piecemeal arbeiten muss.
Vielleicht können wir es so sagen, wenn es eher in Richtung 1 cm geht in der Zwischengröße und vor allem natürlich bei sessilserratierten Läsionen.
Auch die kann man natürlich piecemeal auch abtragen.
Dann kalt?
Kalt.
Und wenn es eher in Richtung 2 cm geht, dann eher in die heiße Richtung.
Und wenn man schon merkt, mit 2 Schlingen kommt man nicht hin, dann ist es eh schon größer als 2. Dann würde ich immer heiß abtragen.
Okay, dann haben wir die jetzt auch so leidlich an der Leitlinie entlang durchdiskutiert. Jetzt kommen die Großen, das ist ja das Hauptkampfgebiet der endoskopischen Schulen, en bloc und piecemeal und was man da so alles macht. Vielleicht darf ich kurz vorausschicken, ich habe das für eine andere Zusammenstellung mal nachgeguckt. Es gibt bis in die jüngste Vergangenheit zahlreiche Studien aus vielen westlichen Ländern, dass ziemlich viele große Polypen noch zum Chirurgen geschickt werden. Und während wir uns kloppen, ob jetzt EMR oder ESD und so weiter, geht eine erkleckliche Zahl von Patienten zur laparoskopischen Teilresektion. Ich glaube, das ist vielleicht das wichtigste Thema, was wir beackern sollten.
Zur Frage der chirurgischen Resektion von großen Polypen gibt es mehrere Arbeiten in den letzten Jahren, auch aus USA unter anderem, die gezeigt haben, dass die Patienten nicht davon profitieren, sondern eher Schaden nehmen. Also die periinterventionellen Komplikationen, Morbidität ist höher als bei der endoskopischen Abtragung. Und da gab es auch eine Arbeit, da haben die Kollegen gefordert, dass es mehr endoskopisch gute Expertise gibt, die großen Befunde auch endoskopisch primär abzutragen, bevor man die dann zum Chirurgen schickt. Insofern, glaube ich, ist das relativ unstrittig, dass man das nicht tun sollte.
Gut. Also zurück zur Endoskopie bei den großen Polypen über 2 Zentimeter. Wir hatten vorher über Kaltschlinge geredet. Es gibt jetzt ganz frische Evidenz aus 2 randomisierten Studien, eine aus Deutschland, eine aus Australien. Das ist aber noch ein bisschen Work in Progress. Habt ihr euch dazu geäußert, kalt oder welche kalt? Oder müssen wir da einfach noch warten, bis was mit der Rezidivrate ist, wirklich langfristig und so weiter?
Wir haben ab 20 mm keine Empfehlung mehr ausgesprochen für eine Kaltschlingenabtragung, haben aber auch keine Empfehlung ausgesprochen, dass man es im Prinzip jetzt nicht machen darf. Wir haben Kaltschlinge als unproblematisch empfohlen bis 10 mm und im Hintergrundtext dann auch die bis 20 mm nochmal ausgeführt, dass das heiß oder kalt, je nachdem, was es ist, auch geht. Und über 20 mm nicht empfohlen. Also im Hintergrundtext haben wir die neuesten Daten, die wir dazu vorliegen haben, zitiert, die ja beide eine sehr hohe Rezidivrate bei der Kaltschlingen-Piecemeal-Abtragung von flachen Adenomen über 2 Zentimeter gezeigt haben. Das haben wir noch eingefügt. Das war schon nach der Delphi-Runde, aber die Daten sind ja wirklich gut und haben die nochmal ausgeführt.
Genau, es gibt noch eine spanische Studie und eine amerikanische ist noch nicht ganz fertig. Also das ist noch Work in Progress. Möglicherweise sieht es aber bezüglich Rezidivrate schlecht aus für die Kaltschlinge. Also bleiben wir vorerst bei den heißen Techniken. Und da ist natürlich jetzt mal die erste Frage, welche wählen wir? Und das hängt ja, von was hängt das ab? Sollen wir biopsieren? Wir begucken den Polypen natürlich und das ist ja auch ein Streitgebiet, ne?
Ja, die Biopsie ist ein Streitgebiet und ist auch immer sehr verwirrend mit den Diskussionen. Ich habe jetzt nochmal unsere Empfehlungen, so wie sie jetzt sind, angeschaut. Und wir haben damals gesagt, karzinomverdächtige Läsionen sollen biopsiert werden, wenn keine primäre Abtragung geplant ist. Oder man schon denkt, dass es aufgrund der Morphe eigentlich die endoskopische En-Bloc-Abtragung nicht möglich ist. Und ansonsten wird eigentlich nicht biopsiert oder nur dann, wenn die Art der Läsion komplett unsicher ist. Also Hyperplasie oder Entzündung, dann kann man biopsieren, aber ansonsten kann man eigentlich gleich abtragen.
Aber der Grund, Uli, ist ja jetzt, dass einen die Biopsie inhaltlich meistens nicht weiterbringt und nicht so sehr ist, dass die Biopsie der Resektion dann schadet.
Die Biopsie schadet nicht der Resektion.
Weil die Meinung gibt es ja auch.
Die Meinung gibt es, aber ich persönlich glaube das nicht. Ich gehe auch durch die Daten durch und kenne hier keine Daten, die im Prinzip vollumfänglich bestätigt haben, dass eine Biopsie die Resektion erschwert.
Es gibt, glaube ich, so ein bisschen retrospektive japanische Behauptungen, aber nichts Hochqualitatives.
Für Karzinoide, das ist ja auch nochmal eine andere Entität. Da gibt es eine japanische, eine koreanische Arbeit, die sagt, wenn man die Karzinoide biopsiert, dann ist hinterher die Abtragung schwieriger.
Mhm. Na dann.
Wenn Schlingen verwendet werden, ist die Abtragung schwieriger. Und das würde ich auch sagen, das sollte man nicht machen. Eine Schlingen, großzügiges Anfangen mit der Schlinge, dann ist auf jeden Fall eine Narbe da. Oder wenn man schon mal denkt, mit einer Schlingenbiopsie größere Resektionsstückchen machen zu können, das würde ich eher vermeiden.
Gut. Also ist unsere Schlussfolgerung auch in Konkordanz mit der Leitlinie, wenn man denn meint, es muss biopsiert werden, kann man das machen. Wenn man meint, es ändert was, es schadet nicht. Aber bitte nicht den Polypen anbeißen. Gut.
Ja, im Übrigen ist noch ein interessanter Aspekt zur Biopsie zu sagen. Man sollte zur Vermeidung von Kontaminationen und insbesondere Tumorzellverschleppung, wenn man etwas Malignomsuspektes biopsiert, das dann am Schluss machen. Und das beruht auf einer Arbeit, die 2019 in Gastroenterology erschienen ist von Backes und Mitarbeitern. Und die haben nach Erstdiagnose Tumor, also Kolonkarzinom und anschließender chirurgischer Therapie, die Patienten weiterverfolgt und nach Zweitkarzinomen, die sich dann innerhalb von 3,5 Jahren entwickelt haben, geschaut. Und da gab es bei 22 Patienten Karzinome, die am ehesten auf ein Tumorseeding durch die Zangenbiopsie zurückzuführen waren. Die haben diese zwei Tumore haben die nochmal akribisch mit Molekularprofiling und NGS-Sequencing untersucht und haben da eine Rate von Tumorzellverschleppungen, auf denen diese Metachronenbiopsien beruhten, rausgearbeitet. Und insofern sollte man sich wirklich überlegen, wann man den Tumor biopsiert und dass man die gutartigen Proben zuerst macht und dann, wenn man die Zange sparen will, also alles mit einer Zange macht, die Malignombiopsie zum Schluss oder wenn das nicht geht, wirklich die Zange verwirft. Und das ist ja sicher auch eine Empfehlung, die nicht überall sehr gut ankommen wird, aber es wird empfohlen, die aufgrund dieser Daten, wenn wir das nicht am Ende des Eingriffs machen können, diese Biopsien, Zangen und Schlingen nach Resektion oder PE einer potenziell malignen Läsion zu verwerfen.
Also das ist ein sehr seltener Fall, aber sehr ernst zu nehmen. Wir haben das übrigens im Esophagus auch nachgewiesen. Wenn man durch einen Tumor durchgeht, dann sind da Zellen im Kanal, Zellen an der Zange, an der Schlinge, die durchaus auch mal verschleppt werden können. Ich glaube, es ist der seltene Fall. Du hast ein Sigma-Karzinom und dann hast du ein Adenom im Colon Ascendens. Das heißt, du solltest nicht zuerst an dem Sigma-Karzinom rumfuhrwerken mit Biopsien und dann das da oben abtragen, weil das war der Fall oder die Fälle, die in Holland dann zur Verschleppung desselben Karzinoms vom Sigma auf die Abtragungsfläche vom Colon Ascendens. Also wahrscheinlich muss man den Kanal spülen und anderes Zubehör verwenden und so weiter. Also das ist ein Kaviat, genau. Nicht häufig, aber trotzdem.
Also zumindest mal im Kopf behalten und zu bedenken. Mhm. Wir kennen dieses Tumorzell-Seeding-Abwägen ja aus der Endosonographie-Biopsie. Da machen wir das ja. Also da denkt man ja schon drüber nach, wo steche ich jetzt zuerst rein? Und wenn ich jetzt eine Läsion in der Leber zum Beispiel punktiere, steche ich die erstmal an, bevor ich den sicheren Primarius im Pankreas ansteche und nicht umgekehrt. Aber bei den Koloskopie-Biopsien und auch Schlingenabtragungen ist, glaube ich, die Alertness da noch nicht so da.
Auf jeden Fall. Also ganz wichtiger Punkt, wenn auch selten, deswegen gefährlich, weil man dann nicht dran denkt. Also wenn ein Karzinom ist und man macht sonst noch was, aufpassen. So Uli, jetzt haben wir die Kaltschlinge endgültig abgefrühstückt. Leider läutet jetzt schon die Zeitglocke, deswegen bleiben wir jetzt im Cliffhanger. Und beim nächsten Mal kommen dann die großen Polypen, die über 2 Zentimeter. Mit der Beurteilung, Abtragungstechniken, da gibt es, glaube ich, noch wirklich genügend Diskussionsstoff. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Uli. Kommen Sie nächste Woche wieder. Teil 2 mit Uli Denzer, neue Leitlinie, Kolonpolypektomie großer Polypen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.